Die Welt des Unerklärlichen von Geistern und Gespenstern. Eine kurze Geschichte des Spuks. Bevor er durch seinen Roman The Scarlet Letter berühmt wurde, war der amerikanische Schriftsteller und Verfasser von Kurzgeschichten Nathaniel Hawthorne Zollbeamter in Boston. Während dieser Zeit, um 1835, verbrachte er täglich einige Stunden in der Bibliothek, um dort seinen Studien nachzugehen und zu schreiben. Ein weiterer regelmäßiger Besucher war der 80-jährige Pfarrer Dr. Harris, der seit Jahren kam, um hier in seinem Stuhl am Kamin die Boston Post zu lesen. Hawthorne hatte nie mit ihm gesprochen, denn im Lesezimmer war jede Unterhaltung streng untersagt. Doch Harris gehörte fast schon zum Inventar, so dass Hawthorne es sicher aufgefallen wäre, wenn er gefehlt hätte. Daher war der Schriftsteller umso erstaunter, als ihm eines Abends ein Freund erzählte, der alte Herr sei vor einiger Zeit gestorben. Noch verblüffter war er, als er am nächsten Tag den Geistlichen wie immer in seinem Stuhl sitzend und die Zeitung lesend vorfand. Hawthorne begegnete über Wochen weiterhin Harris, der ganz normal und lebendig wirkte, in der Bibliothek. Im Gegensatz zu Hawthorne waren viele der anderen regelmäßigen Besucher eng mit Harris befreundet gewesen. Für Hawthorne ein Rätsel war, dass sie ihn offenkundig nicht sahen. Oder bemerkten sie ihn ebenfalls und hatten nur die gleichen Hemmungen wie Hawthorne, seine Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen? Ein anderer Aspekt, der Hawthorne im Nachhinein in Erstaunen versetzte, war seine eigene Scheu, die Gestalt zu berühren. Vielleicht war ich nicht willens, die Illusion zu zerstören und mich einer so guten Geistergeschichte zu berauben, für die es möglicherweise eine ganz gewöhnliche Erklärung gab. Nach einiger Zeit schien der alte Herr Hawthorne zu beobachten, als erwarte er, dieser würde ein Gespräch mit ihm beginnen. Doch in diesem Fall legte der Geist die wohl für Geister übliche schlechte Beurteilung einer Situation an den Tag, sowohl was den Ort des Gespräches betraf, als auch bezüglich der Person, die er als Gesprächspartner ausgewählt hatte. Im Lesezimmer der Bibliothek sind Gespräche streng untersagt, und ich konnte die Erscheinung unmöglich ansprechen, ohne mir die sofortige Aufmerksamkeit und das entrüstete Stirnrunzeln der schläfrigen alten Herren um mich herum zuzuziehen. Und wie lächerlich hätte ich gewirkt, wenn ich vollen Ernstes etwas anspreche, was in den Augen der übrigen Gesellschaft wie ein leerer Stuhl aussehen musste. Außerdem, schloss Hawthorne in Anspielung auf die Etikette, ist mir Dr. Harris nie vorgestellt worden. Als Hawthorne einige Monate später die Bibliothek betrat, fand er den Stuhl leer vor. Er sah Dr. Harris nie wieder. Gegen die Echtheit der Geschichte spricht nur, dass sie von einem Autor berichtet wird, der viele Kurzgeschichten über Themen aus dem Bereich des Übersinnlichen geschrieben hat. Hawthorne war mit Edgar Allan Poe und Herman Melville befreundet, die sich beide ebenfalls mit dem Außersinnlichen beschäftigten. Hawthorne begann sich für Geister zu interessieren, nachdem er in ein Haus in Massachusetts gezogen war, das seit vielen Jahren als Spukhaus galt. Er schrieb über diesen Ort: Oft hatte ich, wenn ich tagsüber im Salon saß, das Gefühl, als ginge jemand an den Fenstern vorbei. Doch wenn ich dorthin blickte, war niemand zu sehen. Was sah Hawthorne nun wirklich? Viele sind sicher der Meinung, dass es nur der Geist von Dr. Harris sein konnte, der irgendwie an den Ort gebunden war, den er zu Lebzeiten so häufig aufgesucht hatte. Andere werden den Geist für eine Projektion von Hawthornes Erinnerung an den alten Herrn halten, so wie Hamlets Mutter die Vision ihres Sohnes kommentierte. Dies ist ein eigenes Hirngespinst. Moderne Parapsychologen werden vermuten, bei der anscheinend stofflichen Person am Kamin habe es sich um eine spirituelle Aufzeichnung gehandelt, die der Tote in seiner Umgebung hinterlassen hatte und von Hawthornes Geist empfangen wurde, ähnlich wie ein Fernseher eine Sendung empfängt. Eines ist gewiss: Nathaniel Hawthorne war ganz gewiss nicht der Einzige, der ein Gespenst gesehen hat oder das, was Parapsychologen als Erscheinung bezeichnen. Ungefähr vor 500 Jahren, zu Beginn des sogenannten finsteren Mittelalters, beschäftigt sich der Benediktermönch Bruder Johannes Gobi mit einem paranormalen Vorfall und zeichnete alle Ereignisse mit lobenswerter Sorgfalt auf. Auch wenn wir die Geschichte nicht ernst nehmen können, weil sie zu absurd ist, wird sie für damalige Zeiten doch so außergewöhnlich, dass sie eine nähere Untersuchung verdient. Im Dezember 1323 starb in Alais im südlichen Frankreich der Kaufmann Guy de Tournon. Wenige Tage nach seinem Tod war das Gerücht im Umlauf, er sei als Gespenst zurückgekommen, um seiner Frau als Geisterstimme zu erscheinen. Die Nachricht von diesem Gespenst erreichte das 65 Kilometer entfernte Avignon, wo Papst Johannes der 22. residierte. Es war zur Zeit des großen Schismas, als es zwei Päpste gab, einen in Avignon und einen in Rom, die beide um die Macht stritten. Papst Johannes war an dem Vorfall interessiert und beauftragte Bruder Johannes Gobi, den Prior des Benediktinerklosters von Alais, mit der Untersuchung. In Begleitung von drei weiteren Benediktinern und ungefähr 100 der angesehensten Bürger der Stadt ging Bruder Johannes am Weihnachtstag zum Haus der Witwe. Zuerst suchte er Haus und Garten nach versteckten Geräten und ungewöhnlichen Geräuschen ab. Dann postierte er eine Wache auf dem Gelände, um Neugierige fernzuhalten. Der Mittelpunkt der Geistererscheinung war das Schlafzimmer. Gobi bat die Witwe, sich zusammen mit einer ehrenwerten älteren Frau ins Bett zu legen, während sich die vier Mönche in die Zimmerecken setzten. Dann rezitierten die Mönche die Totenmesse und vernahmen bald ein gleichmäßiges Geräusch in der Luft, wie das Fegen eines harten Besens. Voller Angst schrie die Witwe auf. Gobi fragte laut, ob der Tote das Geräusch mache, und eine dünne Stimme antwortete, »Ja, ich bin es.« Jetzt wurden einige Stadtbewohner als Zeugen ins Zimmer geholt. Sie stellten sich im Kreis um das Bett auf, die Stimme versicherte ihnen, dass er kein Abgesandter des Teufels sei, wie gewöhnlich im Mittelalter angenommen wurde, sondern der erdgebundene Geist von Guy de Toro. Er sei verurteilt, in seinem alten Haus wegen der von ihm hier begangenen Sünden zu spuken. Der Geist gab zu wissen, er habe große Hoffnung, in den Himmel zu gelangen, wenn seine Zeit im Fegefeuer verstrichen sei, und sagte zu Bruder Johannes, dass dieser das Sakrament in einer Pryxis, ein silbernes Kästchen, in sich die Hostie befindet, und er seinem Gewand verborgen bei sich trage. Das konnte nur Gobi wissen. Der Geist fügte hinzu, seine Hauptsünde sei Ehebruch gewesen, was damals die Exkommunikation als Strafe zur Folge hatte. Dann seufzte der Geist und verschwand. Bruder Johannes verfasste seinen Bericht und sandte ihn an den Papst von Avignon. Für moderne Parapsychologen ist die Sachlichkeit interessant, mit der die Untersuchung durchgeführt wurde. Natürlich wies sie Mängel auf und lässt eine Reihe von Fragen offen. Das fegende Geräusch und das Seufzen könnte sehr wohl vom Mistral verursacht worden sein, einem starken Wind, der überall in Frankreich im Winter weht. Die Stimme könnte durch bewusstes oder auch unbewusstes Bauchreden der Witwe hervorgerufen worden sein. Insbesondere, wenn sie ihrem Mann der Untreue verdächtigte und seinen Nachruf in Misskredit bringen wollte. Dagegen spricht allerdings die Gefahr, dass sie bei Aufdeckung ihres Schwindels damit zu rechnen hatte, wegen Hexerei angeklagt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Ein weiterer interessanter Fall, diesmal von einer Massenerscheinung, ereignete sich 1644. Die Untersuchung wurde von einigen sachlichen und realistischen Offizieren durchgeführt. Der Fall bleibt ein Rätsel. Entweder haben alle gelogen, oder es war wirklich etwas Unheimliches geschehen. Am 23. Oktober 1642 trugen königstreue Truppen unter Prinz Rupert of Serene, dem Neffen von König Charles I., und die Parlamentarier unter Robert de Vereux, dem dritten Grafen von Essex, bei Edgehill die erste schwere Schlacht des englischen Bürgerkrieges aus. Nach dem ergebnislosen Treffen bedeckten die Leichen von ungefähr 2000 Kriegern die schon gefrorenen Hänge von Edgehill. Einen Monat nach dem Kampf beobachteten einige Schafhirten an dieser Stelle etwas, das sie zuerst für ein weiteres Gefecht hielten. Donnernde Kavallerie, wogender Geschützrauch, blitzender Stahl. Sie hörten auch das Wiehern von Pferden, die Schreie der Verwundeten und das monotone Schlagen der Trommeln. Erst als das ganze Bild plötzlich verschwand, bekamen sie Angst. Sie eilten in die nahe Stadt und erzählten das Vorgefallene den Behörden. Am Weihnachtsabend fand die Phantomschlacht erneut statt. Der Londoner Drucker Thomas Jackson befragte mehrere Augenzeugen und veröffentlichte am 4. Januar 1643 einen Bericht über das Phänomen. Der Vorfall kam dem König zu Ohren. Er war so fasziniert von dem Geschehen, dass er trotz seiner bedrängten militärischen Lage 6 Offiziere mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragte. Sie wurden von Oberst Sir Lewis Kirk, dem früheren Kommandanten der Garnison in Oxford, und dem jungen Kavallerie-Captain Dudley, der bei Edgehill gekämpft hatte, geleitet. Bei ihrer Rückkehr konnten die Offiziere die Berichte bis ins Detail bestätigen. Sie hatten nicht nur mit den Schafhirten gesprochen und deren Aussagen aufgezeichnet, sondern zweimal selbst die Schlacht erlebt. Dabei hatten sie Gefallene wiedererkannt und auch Prinz Rupert, der noch am Leben war, gesehen. Dies führte zu der faszinierenden Überlegung, dass es sich bei dem Phänomen um ein erneutes Abspielen des Geschehens handelt und nicht um eine Spukerscheinung von zurückgekehrten Geistern. Sir Lewis und seine Offiziere standen vor einem Rätsel, zogen aber keine Schlüsse aus dem Geschehen, sondern berichteten nur die Tatsachen. Es gab keinen erkennbaren Grund für sie zu lügen. Ihre Aussage konnte dem König ebenso gut erfreuen wie beunruhigen. Er sah in dem Vorfall ein gutes Omen. Zu Unrecht, wie sie zeigte, denn 6 Jahre später wurde er geköpft. Ein späterer Fall einer Erscheinung, die bei verschiedenen Gelegenheiten von Dutzenden Menschen gesehen wurde, spielte sich im Royal Theater in der Drury Lane, London ab. Hier zeigte sich seit dem frühen 18. Jahrhundert bis gegen 1980 der Mann in Grau. Die Berichte stimmen erstaunlich weit überein. Das theaterhafte Aussehen des Geistes und sein Auftreten in einem Theater überzeugten jedoch etliche Augenzeugen davon, dass es sich um einen Schauspieler handelte, der für seine Rollen kostümiert war. Der Mann war relativ groß und hatte ein markantes, sympathisches Gesicht. Er trug einen Dreispitz, eine gepuderte Perücke, einen langen grauen Mantel, Schwert und Reitstiefel. Er trat aus einer Wand an der linken Seite des oberen Ranges, ging hinter den Stühlen entlang und verschwand in der gegenüberliegenden Wand. Es wurde nie beobachtet, dass er sprach oder die Augenzeugen beachtete. Obwohl er stofflich wirkte, löste er sich auf, wenn ihm jemand im Weg stand, und erschien auf der anderen Seite wieder. Die Identität des Mannes in Grau konnte nie überzeugend gedeutet werden. Einen möglichen Hinweis ergab sich gegen 1850, als Arbeiten an der Wand vorgenommen wurden, aus der er hervorkam. In einer zugemauerten Nische fand man das Skelett eines Mannes, in dessen Rippen ein rostiger Dolch steckte. Einige Fetzen Kleidung hingen an der Gestalt, doch sie zerfielen bei Berührung zu Staub. Bei der Untersuchung des Falls wurde die Vermutung geäußert, bei dem Mann handelt es sich um ein Opfer von Christopher Rix, dem bösen Mann von Drury, der zu Lebzeiten von Königin Anne das Theater geleitet hatte und für seine Gewalttätigkeit bekannt war. Rix nahm ständig bauliche Veränderungen an dem Theater vor und kann sich dabei ohne große Schwierigkeiten des Leichnams seines Opfers entledigt haben. Doch für diese These gab es keinen stichhaltigen Beweis, und nachdem kein Urteil gefällt worden konnte, erhielt der Tote ein Armenbegräbnis auf dem nahen Friedhof. Doch der Mann in Grau wurde weiterhin während der gesamten viktorianischen Epoche bis ins 20. Jahrhundert hinein gesehen. McQueen Pope, Theaterkritiker und Historiker, sah den Geist sehr oft und versuchte engagiert, doch vergeblich, seine Identität festzustellen. Interessanterweise erschien der Geist regelmäßig, wenn Pope Besucher durch das Royal Theater führte. Dies geschah von Mitte der 30er Jahre bis zu dessen Tod im Jahre 1960. Jedes Mal sahen auch die Besucher den Geist, was viele auch schriftlich bezeugten. Das lässt für die Parapsychologen eine wichtige Frage aufkommen. Diente Pope unbewusst für die Erscheinung als Katalysator? Wir wissen, dass Menschen über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, paranormale Phänomene wahrzunehmen und Erscheinungen für andere sichtbar werden zu lassen. Wenn Pope in beiderlei Hinsicht begabt war, wurde die Vision der Besucher durch ihn angeregt? Holte er in gewisser Weise den Mann in Grau hervor? Bestimmt hat er den Geist nicht erfunden. Das Gespenst wurde 1977, 17 Jahre nach dem Tod von Pope, zum letzten Mal gesehen. Ein Amerikaner glaubte, er erblickte einen Schauspieler während einer Matinee. Doch während Pope im Royal Theater verkehrte, erschien das Gespenst am häufigsten.